Die Wertschöpfung des Staats im BIP. Wie wir in Kapitel 8 noch sehen werden, wird der Staat eher selten als Wertschöpfer anerkannt. Bei genauerem Hinsehen ist allerdings das Gegenteil der Fall. Dennoch hat das System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen seinem Beitrag zur Wertschöpfung das letzte Jahrhundert über still und leise Rechnung getragen. Und dieser Beitrag ist alles andere als klein. Während Kapitel 8 sich ausschließlich mit den unterschiedlichen Sichtweisen des Staats aus der Warte der Ökonomen und derer, die sich von ihnen beraten lassen, befassen wird, sei es als wertschöpfendes Gebilde oder lediglich als Belastung für die Wirtschaft, richten wir hier unser Augenmerk auf die Bedeutung dieser Diskussion bei der Errechnung des BIP. Das auffallendste Ergebnis dieser Analysen ist, dass der Staat, ganz im Gegensatz zur Ansicht der meisten Ökonomen, sehr wohl zur Wertschöpfung der Wirtschaft beiträgt. Abbildung 8 zeigt Wertschöpfung und Ausgaben des US-amerikanischen Staats seit 1930. Die dazugehörige Abbildung finden Sie auf abbott.de/wert. Während des Zweiten Weltkriegs kaufte der Staat sage und schreibe die Hälfte des nationalen Outputs auf. Wie wir in der Abbildung sehen, hat sich die Wertschöpfung des Staats seit dem Zweiten Weltkrieg bei zwischen 11% und 15% des BIP eingependelt. Im Vergleich dazu trägt die Finanzindustrie in den Vereinigten Staaten 4%, in Großbritannien 8% zum BIP bei. Die Abbildung zeigt jedoch darüber hinaus, jedenfalls sieht es ganz so aus, eine merkwürdige Diskrepanz, insofern die Staatsausgaben mit zwischen 20% und 25% des BIP konsistent höher als die Wertschöpfung ausfielen. Es ist hier wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich bei dieser Differenz zwischen Wertschöpfung und endgültigen Ausgaben nicht um das Defizit des Staatshaushalts handelt. Letzteres errechnet sich aus den Einnahmen des Staats, größtenteils aus dem Steueraufkommen, abzüglich Ausgaben, zu denen auch der Transfer von Mitteln vom Staat an die Haushalte, etwa in Form von Renten- und Arbeitslosengeld, gehört, der, da Haushalte Renten und Sozialleistungen wieder ausgeben, in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht als Staats-, sondern als Haushaltsausgaben definiert werden. Es sind ja die endgültigen Ausgaben, die zählen. Es sind also die Haushaltsausgaben, die gesamtwirtschaftlich bei der endgültigen Nachfrage zählen. Was also ist hier los? Bevor wir uns an die Beantwortung dieser Frage machen, müssen wir uns darüber klar werden, dass die staatliche Wertschöpfung nicht auf dieselbe Weise errechnet werden kann wie die anderer Sektoren und infolgedessen ein kompliziertes Problem für die zuständigen statistischen Ämter darstellt. Viele staatliche Aktivitäten werden nicht zu Marktpreisen verkauft, das heißt zu Preisen, die sämtliche Produktionskosten wie etwa Löhne, Miete, Zins, Lizenzgebühren und Input in die Produktion decken und für eine Firma aus dem privaten Sektor einen Profit abwerfen. Staatliche Aktivitäten werden vielmehr zu niedrigeren, marktunüblichen Preisen, wenn nicht gar ganz unentgeltlich, zur Verfügung gestellt. Denken Sie an Schulen, staatliche Universitäten, das öffentliche Gesundheitswesen, den öffentlichen Transport, Parks, Erholung, Künste, Polizei und Feuerwehr, Gerichte, Umweltschutz, Schutz vor Überschwemmungen und so weiter. Dies sind Güter, die größtenteils über Steuereinnahmen oder durch Verschuldung finanziert werden. Angesichts dieser niedrigeren Preise kann die für Unternehmen übliche Berechnungsart der Wertschöpfung bei staatlichen Aktivitäten nicht funktionieren. Rufen wir uns noch einmal ins Gedächtnis, dass Wertschöpfung sich normalerweise aus dem Wert des Outputs abzüglich der Kosten für Vorleistungen bei der Produktion errechnet. Im Wesentlichen aus Arbeitslöhnen plus dem Betriebsüberschuss, der im betrieblichen Rechnungswesen etwa dem Betriebsergebnis vor Verwaltungskosten entspricht. Einfach die marktunüblichen Preise staatlicher Aktivitäten aufzuaddieren, wird also aller Wahrscheinlichkeit nach kaum Auskunft über die Wertschöpfung geben, da sie einfach eine andere, nicht kommerzielle Zielsetzung haben, nämlich der Öffentlichkeit Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Wenn die marktunüblichen Preise des Outputs geringer als die Gesamtkosten der Vorleistungen sind, würde das sogar eine negative Wertschöpfung ergeben. Staatliche Aktivitäten würden mit anderen Worten Wert subtrahieren. Allerdings hätte die Behauptung, Lehrer, Pflegepersonal, Polizeibeamte und Feuerwehr etc. würden Wert in der Wirtschaft vernichten, schlicht keinen Sinn. Es braucht also eindeutig ein anderes Maß. Der britische Ökonomieprofessor Charles Bean, ehemals Chefökonom der Bank von England, betont in seinem Independent Review of UK Economic Statistics 2016 die Bedeutung eines Maßstabs, der dem Beitrag des öffentlichen Sektors zur Wirtschaft sehr wohl als wertschöpfend Rechnung trägt. Aber wenn dieser Wert kein Profit ist, was ist er dann? Die staatlichen Bilanzierer arbeiten entsprechend seit langem schon mit der sogenannten Input-Output-Rechnung. Ist der Input erst einmal definiert, lässt sich auch die Wertschöpfung errechnen, da die Kosten für die Vorleistungen, wie etwa die Computer, an denen die Angestellten arbeiten, bekannt sind. Da es sich beim Output des Staats jedoch im Wesentlichen um Vorleistungen plus Arbeitskosten handelt, entspricht sein Mehrwert einfach dem der Löhne seiner Angestellten. Eine wichtige Folge ist hier die, dass die Schätzung der öffentlichen Wertschöpfung im Gegensatz zur privaten nicht über die Löhne hinaus auch noch von Profiten oder Betriebsüberschüssen ausgeht. In Abbildung 8 zeigt die dunkelgraue Linie die Wertschöpfung der öffentlichen Hand. Sie ist mit leichten Korrekturen gleich dem Anteil der Löhne der Staatsbediensteten im BIP. In einem kapitalistischen System, dem die Erwirtschaftung eines Profits als Resultat von Produktivität gilt, ist dies wichtig, weil hier der Staat, dessen Aktivitäten eher unter Non-Profit fallen, sich zwangsläufig unproduktiv ausnehmen muss. Was ist dann aber mit der hellgrauen Linie, die für die endgültigen Konsumausgaben der öffentlichen Hand steht? Wie wir bereits gesehen haben, sind Arbeitslosengeld und vom Staat ausbezahlte Renten für das BIP nicht Staatsausgaben, sondern Teil der Konsumausgaben privater Haushalte. Allgemeiner gesprochen ist nicht offensichtlich, warum der Staat überhaupt endgültige Konsumausgaben nach Art der Haushalte haben sollte. Immerhin sieht man auch Unternehmen nicht als Endverbraucher. Ihre Aufwendungen gelten als Vorleistungen auf dem Weg zur Produktion von Endprodukten für die Haushalte. Warum also reiht man Staatsausgaben nicht ebenfalls unter die Vorleistungen ein? Immerhin gibt es, um nur zwei Beispiele zu nennen, Millionen von Schülern oder Patienten, die staatliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen, konsumieren. Folgen wir dieser Logik, ist der Staat auch Produzent von Vorleistungen für Unternehmen. Bildung, Straßen, die Polizei und Gerichte sind ja wohl als notwendiger Input in die Produktion einer Vielzahl von Gütern zu sehen. Hier jedoch kommt der Knalleffekt. Würde der Staat seine Ausgaben erhöhen, würde das bedeuten, dass er mehr Vorleistungen produziert. Unternehmen würden gegen Gebühr, schließlich kosten einige öffentliche Dienstleistungen Geld, wenigstens einen Teil dieser Güter kaufen. Aber da sie mehr dafür ausgeben, als wenn der Staat nichts produzieren würde und deshalb weniger von anderen Unternehmen kaufen, würde unweigerlich ihr Betriebsüberschuss und damit auch ihre Wertschöpfung zurückgehen. Der Anteil des Staats am BIP würde steigen, aber die absolute Größe des BIP bliebe gleich. Was natürlich Keynes Ansichten zuwiderliefe, der ja aufzeigen wollte, dass Erhöhungen der Staatsausgaben ein Anwachsen des BIP zur Folge hätten. Zahlreiche Ökonomen der 1930er und 1940er Jahre argumentierten in diesem Sinne. Insbesondere Simon Kuznets, dessen Ansicht nach man nur nichtmarktlichen und kostenlosen Gütern für die Haushalte erlauben sollte, das BIP zu erhöhen. Nichtsdestoweniger kam die Konvention, jedwede Staatsausgaben als Endverbraucherausgaben anzusehen, während der Großen Depression und des Zweiten Weltkriegs auf, als die USA ihre ungeheuren Staatsausgaben rechtfertigen mussten. Der Ausschlag in der hellgrauen Linie in Abbildung 8, Anfang der 1940er Jahre. Dieser Darstellung zufolge erhöhten Staatsausgaben das BIP und man passte die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung entsprechend an. Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts gab es wiederholt Versuche, Klarheit darüber zu schaffen, welche Staatsausgaben zu den Vorleistungen zählen sollten, welche zum Endverbrauch. Hierzu identifizierte man die staatlichen Aktivitäten, die nichtmarktliche und kostenlose Dienste, wie etwa Schulen, lieferten, im Gegensatz zu Vorleistungen für Unternehmen, wie zum Beispiel die Bankenregulierung. Die Unterscheidung war alles andere als einfach. Sicher, der Staat baut Straßen, aber wie viel von deren Wert erwächst Familien, die in die Ferien fahren, und wie viel davon geht an Fuhrunternehmen, die wichtige Ersatzteile von der Fabrik zum Endnutzer transportieren? Weder die Familie noch der Spediteur kann diese Straßen bauen. Trotzdem trägt die Familie zur Gesamtendnachfrage bei. Der Spediteur ist eine Vorleistung für Unternehmen. 1982 schätzten die Verantwortlichen für die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, dass etwa 3-4% der Staatsausgaben in den schwedischen, deutschen und britischen Bruttoinlandsprodukten, die zuvor als endgültige Konsumausgaben eingestuft waren, als Input bzw. Vorleistungen für Unternehmen zu klassifizieren seien. Das senkte die staatliche Gesamtwertschöpfung um 15-20%. Um nur ein Beispiel für eine solche Neueinstufung zu nennen: 2017 zwang die britische Medienaufsicht Ofcom die British Telecom, eine private Firma, ihre Netzwerkinfrastruktur OpenReach in eine separate Firma umzuwandeln. Grund dafür waren wiederholte Klagen von Kunden und anderen Breitbandbetreibern, die Fortschritte beim Rollout des Breitbandangebotes im Land gingen zu schleppend voran, der Service sei inadäquat. Wenigstens ein Teil der Kosten von Ofcom als Regulierungsbehörde ließe sich als von Nutzen für den privaten Telekommunikationssektor sehen. Dennoch hat sich die Konvention, dass jedwede Staatsausgaben zum Endverbrauch zu rechnen seien, als bemerkenswert veränderungsresistent erwiesen. Wir sehen jetzt, warum die Linie für die endgültigen Konsumausgaben des Staats über der seiner Wertschöpfung verlaufen muss. Die staatliche Wertschöpfung umfasst lediglich Löhne und Gehälter. Allerdings kauft der Staat auch eine große Zahl von Gütern und Dienstleistungen von Unternehmen, vom Kaffee bis hin zu Autos, von Bleistiften über Flugzeugtickets bis hin zu Mietbüros für Regulierungsbehörden wie Ofcom. Die Anerkennung dafür heimst jedoch nicht der Staat, sondern die Produzenten dieser Güter und Dienstleistungen ein. Da man den Staat als Endverbraucher behandelt, erhöhen sich durch den Kauf von Gütern und Dienstleistungen seine Ausgaben. Es ist offensichtlich, dass die Staatsausgaben höher sein können als das, was der Staat selbst in Form von Gebühren für seine Dienste beispielsweise verlangt, da er zum Ausgleich die Steuern erhöht. Aber muss der Wert des Staats denn unbedingt unter der Art der Preisbildung leiden? Indem sie keine Möglichkeit haben, den vom Staat produzierten Wert zu erfassen, und indem sie sich mehr auf seine Ausgabenseite kaprizieren, tragen die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zu dem Mythos bei, der Staat spiele bei der Wertschöpfung lediglich eine vermittelnde statt einer führenden Rolle. Wie wir in Kapitel 8 sehen werden, wirkt sich das auf die Art und Weise aus, wie wir den Staat sehen und wie er sich verhält und warum er so leicht von denen zu vereinnahmen ist, die das Selbstvertrauen haben, sich als Wertschöpfer zu sehen.